Als Jesus dann vom Berg herunterkam und die Menschenmassen ihm auf dem Fuß folgten, geschah es. Ein Mann, der völlig vom Aussatz entstellt war, stürzte auf Jesus zu. Er warf sich vor ihm auf den Boden nieder und sagte: Herr, wenn du es beschließt, kannst du mich wieder ganz und gar gesund machen. Da streckte Jesus seine Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es so. Du sollst wieder gesund sein. Sofort verschwand der Aussatz und der Mann hatte wieder eine ganz reine und gesunde Haut. Danach sagte Jesus zu ihm: Sieh zu, dass du ja niemanden erzählst, was geschehen ist. Begib dich aber zum Priester und lass ihn dich untersuchen. Nimm eine Opfergabe mit, wie es im Gesetzbuch der Mose für solche Fälle angeordnet hat. Das wird für sie ein deutliches Zeichen sein, das sie zum Nachdenken bringen wird. So hören wir.
Vorrecht, nachdem die Truppe hier so flott war und die Lieder schon rausgesucht haben und geprobt haben und mir zugesandt haben, zum Zeitpunkt, wo ich noch keine Ahnung hatte, was ich hier predigen soll, habe ich mich darauf eingelassen und habe mir die Lieder angeschaut und dann geschaut, okay, was passt denn dazu thematisch? Und vorhin habe ich die anderen noch gefragt, hast gar keine Predigtüberschrift? Und das Lied ist eigentlich die Predigtüberschrift. Wohin sonst sollten wir gehen? Wo sonst fänden wir Glück? Und leider ist es bei mir so, dass ich oft diesen Satz in Wind schlage, weil ich mich sehe, ich gehe so viel oder ich bin so viel unterwegs, um Glück zu finden. Und vielleicht ist es auch normal, dass man irgendwann dann erkennen muss, es gibt noch einen anderen Weg, nämlich zu Christus. Und es ist ein guter Weg. Und ich hoffe, dass wir heute rausgehen und vielleicht wirklich mit diesem Gefühl und Überzeugung, ja, ich will zu Jesus gehen. Ich finde da wirklich Glück. Ich hoffe, dass es immer mehr Wirklichkeit wird in unserem Leben. Ja, liebe Konstanzer, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, kürzlich las ich in einem Buch von Richard Rohr folgenden für mich bedenkenswerten Satz. Das reife Christentum der Zukunft muss sich im Alltag bewähren. Da passt auch das Lied dazu. Das reife Christentum der Zukunft muss sich im Alltag bewähren. Komme ich dazu, dass ich im Alltag den Weg zu Christus finde, in meiner Situation? Ist das meine erste Anlaufstelle? Als Jesus seine Bergpredigt beendet hatte, war das Entsetzen über die Lehre Jesu ziemlich groß. So schreibt es Matthäus. Und alle fragten sich, ich schätze mal ohne Ausnahme, in welcher Autorität und mit welcher Vollmacht spricht so ein Mensch? Das kann doch nicht von ihm her kommen. Da muss doch etwas dahinter stehen. Irgendeine Macht, irgendetwas, irgendeine Autorität. Das war die Frage der Menschen, nachdem er diese Bergpredigt, diese Lehre der Bergpredigt beendet hat. Wir fragen ja auch jetzt so, die Parteien fragen sie vor allem, wer kann Kanzler? Wer hat die Fähigkeit dazu? Der Herr Merz, ich will jetzt hier gar nicht drauf eingehen, ich kann das wirklich nicht beurteilen. Und die Frage, die sich dahinter steht, wir haben jetzt keinen Namen auch gehört, maßt der sich erst nur alles an? Ist dieser Mensch, der die Bergpredigt beendet hat, nur so ein großer Schwätzer? Die kennen wir ja auch. Große Reden sind schnell mal geschwungen. Hat er wirklich das Sagen? Oder ist das alles nur eine schöne Theorie, gar ein Wunschdenken? Oder eben bewährt sich das auch im Alltag? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Wenn einer eine Predigt hält oder einen Vortrag hält, hat das Bestand im Alltag? Funktioniert das? Und die nächsten zwei Kapitel im Matthäusevangelium nach der Bergpredigt, im Grunde sind die Antwort, oder ja, das ist die Frage der Menschen, bewährt sich das jetzt? Von dem Jesus gerade gesprochen hat. In unseren zwei Heilungsgeschichten, die unmittelbar nach der Bergpredigt geschehen sind, ist im Grunde eine erste Bewährungsprobe Jesu. Denn als er gerade vom Berg runterkam, er war wahrscheinlich noch nicht mal ganz unten, kam völlig überraschend für ihn und für die Gesellschaft ein Leprakranker um die Ecke. Sie waren da völlig unvorbereitet. Ein Aussätziger. Wir haben gerade gehört, was das bedeutet. Und wenn wir sagen, okay, wir kennen das heute nicht so, ich will nur erinnern, Coronavirus. Ja, da muss man wirklich mal einfach an diesen Virus denken, was da jetzt gerade passiert, welche Panik, was das bedeutet, Medizin, Medizin hin, Medizin her, auch da kommen wir an Grenzen. Und ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Stellt euch vor, da kommt jetzt einer um die Ecke und hüstelt da rum. Und alle haben das im Kopf, ha, ja nicht. Komm uns ja nicht zu nahe. Weg mit dir. Quarantäne. Also panische Angst. Panische Angst. Und die erste Bewährungsprobe Jesu nach der Bergpredigt. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus wäre ängstlich abgehauen. Stellt euch mal vor, da kommt dieser Leprakranke, und Jesus hat Schiss, sich anzustecken und rennt weg. Was denken sich dann die Pharisäer? In wessen Autorität hat er das getan? In wessen Vollmacht hat er das getan? Stattdessen lesen wir aber, Jesus ging noch auf den Kranken zu und berührte ihn. Er schaffte Nähe. Und wahrscheinlich wurde dieser Leprakranke jahrelang nicht mehr berührt. Er kannte es gar nicht. Allein schon in der Zuwendung steckt so viel Trost für Betroffenen. Aber dabei bleibt es ja gar nicht. Jesus berührt ihn nicht nur liebevoll, sondern er spricht über ihn aus die Heilung, den Wunsch, den er sich wünscht, geheilt zu werden, und heilt diesen Leprakranken auf seine Bitte hin. Und dann wird sichtbar, ich habe es eigentlich rausgestrichen, aber ich nehme es wieder rein, weil genau heute ein Vers aus der Bergpredigt die Tageslosung, der Lehrtext ist: Glücklich zu preisen sind diejenigen, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Genau das ist hier passiert, unmittelbar nach der Bergpredigt. Genau das tut Jesus, so sieht also die Praxis aus. In wessen Autorität macht er das? In wessen Vollmacht macht er das? Es muss etwas Beeindruckendes sein, diese Macht. Sie muss wohlwollend sein, sie ist hilfreich und gut, heilsam, tröstlich. Und die Frage ist noch viel stärker da: Wow, was geschieht hier eigentlich? Und dann kommt eine zweite Geschichte, die Matthäus direkt anschließt, um vielleicht diese Frage, die jeder hat, in wessen Autorität, nochmal klarer zu beantworten. Und dann lesen wir die Verse 5 bis 13. Lasst uns beten. Herr, öffnet uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Jesus kam nach Kapernaum, und da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, Meine Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Und Jesus fragte ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, ja, ja, sehr gerne. Nein, nein, sagt er nicht. Herr, ich weiß, dass ich dir einem Juden nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch ich unterstehe einem höheren Befehl und kann meinen Soldaten befehlen, wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem Diener befehle, tu das, dann tut er es. So läuft das im Militär. Und als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in ganz Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Osten und Westen und zusammen mit Abraham und Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht drauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Und dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause. Wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Und zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Jetzt hat diese Menschenmenge, die Jesus nachfolgt, schon zwei schockierende Momente hinter sich. Einerseits die Bergpredigt, die sie schockiert hat. Dann der Leprakranke, der bei ihnen Schock ausgelöst hat, weil sie nicht wissen, ob sie jetzt um ihr Leben kämpfen müssen. Und jetzt dieser Schock, sage ich mal, dass hier ein Nichtjude, der mit Israel und mit dem Glauben bisher ganz wenig oder gar nichts am Hut hatte, ein heidnischer Befehlshaber aus Kapernaum, dieses selbstverständliche Erkenntnis hatte, dass dieser Mann aus Nazareth heilen kann, nur mit einem Wort, das er ausspricht. Wow. Also die Frage, in wessen Vollmacht Jesus tut, hat dieser Hauptmann entweder nicht gehabt oder sie war für ihn ganz klar geklärt. Solche Autorität, wie er sie hier beschreibt, nämlich die militärische, funktioniert nämlich wie eine gut geölte Maschine. Und ich denke, in unserem Umfeld kennen wir das gar nicht so. Wir sind zwar, wenn wir Arbeitnehmer sind, kennen wir Chefs, ja, und wir wissen, wenn der Chef etwas befiehlt, dann sollten wir es tun. Aber wir denken auch darüber nach, ist es sinnvoll, macht es Sinn, vielleicht gibt es auch Diskussionen, vielleicht hinterfragt man auch ein bisschen, vielleicht, man könnte es auch anders machen. Aber irgendwie ist es schon so, dass wir dann doch das tun, was der Chef von uns auch erwartet. Aber vielleicht auch nicht unbedingt 1:1. Im Militär ist es aber ganz anders. Da gibt es eine ganz klare, strenge Befehlskette. Und genau diesen Vergleich zieht nun der Offizier in unserem Text. Und was er damit zum Ausdruck bringt, das ist schon sehr erstaunlich und sehr interessant für uns. Bei der Bundeswehr ist nämlich der Gehorsam gegenüber der Autoritätsperson von einer enormen Bedeutung. Ich war in der Grundausbildung beim Bund und ein Vierteljahr lang wird dir eingebläut, dass du Befehlen Gehorsam leisten sollst. Das war etwas, also nach einem Vierteljahr, wenn ich nichts mehr wusste, das war mir klar. Wenn ein Vorgesetzter einen Befehl sagt, dann musst du als Kanonier, der ich da war, kleiner Mann, in der Befehlshierarchie sie ausführen. Nun ist es so, ich habe das selbst hautnah erleben müssen und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir als Kompanie mit 80 Mann unterwegs waren auf einen 36-stündigen Gefechtsmarsch. Und ich war Wehrdienstverweigerer, wurde aber in der ersten Gerichtsverhandlung nicht anerkannt, weil der Richter gesagt hat, also ihr Gewissen ist doch nicht berührt. Er hat es abgelehnt und man muss so lange zum Militär, bis es mal anerkannt ist. Also ich habe 2 Tage vorm Gelöbnis nach der Grundausbildung bin ich anerkannt worden. Also falls ihr mal ein paar Geschichten hören wollt, was ich erlebt habe. Eine hört er jetzt und dann waren wir unterwegs am Gefechtsmarsch und ich habe den Dienst an meiner Waffe verweigert. Habe also einen Besenstiel gehabt oder irgendwas anderes. Manche haben mir das gegeben. Ich glaube, ich war einer, der nie so viel den Boden gebonert hat in der Kaserne wie irgendwie anders. Da haben sich die Leutnant und Feldwebels und auch andere sich ihren Spaß gemacht. Aber auf jeden Fall bin ich mitgelaufen und dann gibt es ein MG3 Maschinengewehr, das man tragen muss. Es wiegt 12 Kilo. Und nach 10, 15 Stunden war das so, die Hälfte der Kompanie war schon nicht mehr da. Es war Winter, Februar, minus 12 Grad hatten wir. Die haben gefroren, die waren fertig, die haben gewinselt. Die sind wirklich, wir waren nach der Hälfte des Gefechtsmarsches noch 40 Mann. Und auch die waren schon ziemlich müde. Und am Ende war es so, dass 2 nur noch übrig blieben, die das MG3 tragen konnten. Einer davon war ich. Und dann war es so, dass mir befehlt wurde, du trägst das MG3. Und dann trage ich halt das MG3 und ein Kollege hat die ganze Patronen getragen, die wiegen auch noch mal ein paar Kilo. Und so sind wir da 10 Stunden marschiert. Und wie es so war, ist es so, dass irgendwann ja Feindberührung ist im Gefechtsmarsch. Das wird simuliert. Feindberührung heißt, dass der das MG3 trägt, auf den Boden geht und Stoßfeuer abgibt, damit nämlich der Feind sich ganz schnell niederlegen muss und nicht mehr auf ihn zukommt. Also eine ganz wichtige Funktion. Jetzt war es so, Feindberührung, alle liegen da, ich war unten und keine Feuerstöße kamen. Denn ich habe den Dienst an der Waffe verweigert. Und dann kam schon ein Leutnant, hat gerufen, wo ist das MG3-Träger? Und keiner hat sich gemeldet. Ich habe gesagt, ja, das MG3 ist beim Kanonier Sachs, habe ich geantwortet. Wo ist das Stoßfeuer? Ich habe den Dienst an der Waffe verweigert. Ich mache kein Stoßfeuer. Wie bitte? Und dann war das so, es war kurz ruhig. Und 3 Sekunden später war neben meinem Ohr, ich lag auf dem Boden, die Stiefel des Leutnants. Haben mein Ohr berührt. Kann ich sagen, solange sie nicht, angerkannt sind, haben sie meinen Befehl zu gehorchen. Ich habe ihn gut verstanden. Schießen Sie! So war das. Ja. Und die Stoßfeuer sind gekommen. Ich habe abgefeuert. Es gab hier keine Widerrede. Ein Befehl ist ein Befehl und der Befehl muss ausgeführt werden. So ist das beim Bund. So ist das bei dem Hauptmann gewesen, der genau das ja als Beispiel genannt hat. Und ich finde überraschend an diesem Text, dass Jesus das lobt. Jesus ist erstaunt und lobt genau diesen Vergleich. Und die Frage ist, was bedeutet das für uns? Ich glaube, wenn wir also Gottes Autorität, die sich ja in Jesu Werk zeigt, in irgendeiner Weise weniger absolut und umfassend ansehen als dieser Hauptmann, dann liegen wir gemäß diesen Textes nicht nur falsch, sondern es fehlt uns an Glaube. So wie in ganz Israel. Das ist erstaunlich. Es wäre natürlich wissenswert zu erfahren, woher der Offizier diesen Glauben hat, und wir wissen es nicht. Aber Jesus war erstaunt. Jesus war erstaunt. Und ich glaube, genau das muss uns zum Nachdenken bringen. Normalerweise sind Menschen erstaunt, was Jesus tut. Hier war Jesus erstaunt über die Erkenntnis des militärischen Offiziers. Es ist eine andere Qualität des Glaubens. Des Glaubens, dass wenn Jesus etwas befiehlt, ein Wort ausspricht, dass irgendjemand das ausführt, dass irgendetwas geschieht. Ohne Widerrede. Was macht diesen Glauben aus? Ich habe zwei Aspekte. Der erste, der Offizier hat, woher auch immer, ein ungewöhnliches, hohes Zutrauen zu Jesus. Und offensichtlich braucht es hier keine durchreflekte christliche Lehre, denn die kann er offensichtlich nicht haben. Vielleicht hat er die Bergpredigt gut zugehört. Sondern es braucht ein Zutrauen, mit dem ein Mensch von Jesus Hilfe erwartet. Niemand hat bisher helfen können. Niemand hat bisher diesem Hauptmann helfen können in seiner Not. Wohin sonst sollte er noch gehen? Und dann hat er irgendetwas mitbekommen von diesem Jesus und vielleicht durch die Bergpredigt und sagt, okay, wenn das stimmt, was er da sagt, wenn ich das beim Wort nehmen kann, was Jesus sagt, was wir lesen in der Bibel, auch über die Bergpredigt hinaus, wenn das wirklich stimmt, dann muss das so sein, wie ich es auch erlebe bei mir. Ich bin Hauptmann, ich bin Befehlshaber und die Menschen gehorchen meinem Befehl. Wow. Und ich glaube, hier wird offensichtlich, dass der Glaube dieses Hauptmannes nicht einfach ein abstrakter Glaube oder ein Fürwahrhalten irgendeiner Lehre ist oder von bestimmten Dogmen, sondern einfach dieses unerschütterliche Vertrauen in die Person und in die Vollmacht Jesu, dass er kann, was er sagt, dass er ist, was er sagt. Und das verändert alles. Das stellt unser Leben auf den Kopf. Anders geht's doch gar nicht. Der eine wahre Gott, der Gott Israels, ist der souveräne Herr über Himmel und Erde, die er ja selbst geschaffen hat. Und dieser Gott ist in Jesus Christus aus Nazareth persönlich anwesend und handelt. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wow. Und es darf bei uns nie eine Selbstverständlichkeit werden. Denn wenn das wirklich stimmt, wenn wir das wirklich glauben, wohin sonst sollten wir denn noch gehen? Wenn ich zu jemandem, der so eine Autorität hat, Sohn Gottes, Sohn des Weltenherrschers, Sohn des Schöpfers, Sohn, der alle Macht hat im Himmel und auch auf Erden. Mir kam bei diesem Aspekt ein Satz aus der Werbung für Sportwetten in den Sinn. Ich bin halt ein Sportler. Ja, Tipico, Betwin, Bwin, was das so alles gibt. Ja. Da gibt es ein Zitat. Ja. Wir glauben nicht nur an den Sieg, wir wetten auch drauf. Und es hat eine andere Qualität. Es ist leicht zu sagen, ich glaube, morgen gewinnt der VfB gegen wen spielt er eigentlich? Gegen Aue oder so, hat er letztes gespielt. Bochum, genau. Dann sagt einer, ja gut, ich glaube, Bochum gewinnt. Ich wette 1.000 Euro, dass Bochum gewinnt. Ja? Und wenn Bochum gewinnt, gibst du mir 1.000 Euro. Wenn der VfB gewinnt, dann gebe ich dir 1.000 Euro. Einverstanden? Und plötzlich merken wir, es gibt eine ganz andere Dimension, wenn ich einfach nur sage, ich glaube, ob VfB gewinnt. Jetzt muss ich mich fragen, okay, bin ich mir ziemlich sicher, dass der VfB gewinnt? Bin ich bereit, einen Einsatz zu bringen für meinen Glauben, für meine Überzeugung? Jetzt ist es nicht mehr einfach nur so, ich habe mal was dahingesagt. Es ist immer lustig, wenn ich mit meinem Freund streite. Wir streiten viel, das ist mein bester Freund seit 40 Jahren. Aber jedes Mal haben wir irgendeine Auseinandersetzung, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Und wenn es mal ganz wichtiges Thema ist, ja, und er sich ganz sicher ist, sagt er, Alex, komm, lass uns doch wetten. Lass uns doch wetten. Und dann weiß ich, er ist sich ziemlich sicher, wahrscheinlich 100% sicher. Und plötzlich bin ich herausgefordert, hat der recht oder habe ich recht? Hat der recht oder habe ich recht? Bin ich mir mehr sicher als er? Und die Frage müssen wir uns stellen, bin ich mir sicher, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Oder sage ich es halt, weil ich hier in Konstanz das gehört habe, in der Gemeinde? Weil ich halt so aufgewachsen bin. Ja, weil man halt im Christentum das glauben soll. Es ist ja blöd, wenn ich Christ bin und glaube, Sohn Gottes. Jesus war ein netter Lehrer, war ein schöner Friedensaktivist, Umweltaktivist, was weiß ich, was er war. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen uns ziemlich sicher sein, ob Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann kostet es einen Preis. Und die Frage ist, wie sicher bist du dir denn? Wie überzeugt bist du, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist? Man ist ja versucht, dann einfach ja zu sagen. Ja, ziemlich sicher. So. Ja klar, ich meine, was sonst? So. Wie betest du? Erwartest du dann auch alles von diesem Mann aus Nazareth? Es zeigt sich in der Praxis, es zeigt sich in deinem Gebet, ob du dir ein bisschen, ein wenig, ziemlich oder ganz sicher bist, dass wir es hier mit dem Sohn Gottes zu tun haben. Der Hauptmann hatte ein unerschütterliches Vertrauen zu diesem Mann. Und zweitens, der Glaube des Offiziers. Das ist mindestens genauso wichtig, ist voraussetzungslos. Ist voraussetzungslos. Nichts macht der Hauptmann für sich geltend, außer diese beiden Dinge, nämlich, dass ihn etwas betrübt und dass er Jesus etwas zutraut. Das lesen wir hier heraus. Und dann in der Version von Lukas, wir haben ja Matthäus vor uns, in der Version von Lukas lesen wir, dass Menschen als Offizier zu Jesus kommen und ihn fragt, Jesus etwas ins Ohr flüstern und sagen, du Jesus, diesem Hauptmann musst du helfen. Der hat schon vielen Menschen geholfen. Der hat schon vielen Menschen Gutes getan. Interessant, dass Menschen Jesus das über diesen Hauptmann sagen. Ich brauche wie der Hauptmann und du brauchst wie der Hauptmann überhaupt nicht an dich zu denken, sondern nur an das, was Jesus kann und will. Das ist der Glaube des Heiden und darüber wundert sich Jesus. Und eigentlich hätte man diesen Glauben in Israel erwartet. Eigentlich hätte man diesen Glauben in der Konstanzer Gemeinde erwartet. Eigentlich erwartet man diesen Glauben unter den Christen. Eigentlich. Deswegen nochmal die Frage, bist du dir, oder wie sicher bist du dir, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Da gehen wir mit dieser Frage doch in diese Woche. Was bringt der Hauptmann mit von sich aus? Nichts. Er hat keine Voraussetzungen. Und was traut er Jesus zu? Alles. Er hat die Macht und die Autorität von Gott, dem Schöpfer der Welt, dem Schöpfer der Menschheit, dem alles möglich ist. Amen.